Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Europa und die neuen strengeren Datenschutzregeln.
Können Journalisten noch Recherchen untereinander teilen?
Was dürfen Redaktionen speichern?
Und was müssen freie Journalisten beachten?
Antwort, die gibt es in dieser einen Stunde Was mit Medien, wenn wir heute über die Auswirkungen der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung reden.
Die erste Meinung
kommt heute von Thomas Kleist. Er ist der Intendant des Saarländischen Rundfunks. Der hat heute einen vorläufigen Abschlussbericht zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Dieter Wedel vorgelegt. Der Regisseur soll in den 1980er Jahren während der Dreharbeiten zu einer Fernsehserie Schauspielerinnen sexuell belästigt haben. Die Vorwürfe wurden aber nie aufgeklärt. Der Bericht kommt nun zu dem Ergebnis, die Rundfunkanstalt und auch die beteiligte Produktionsfirma seien ihrer Verantwortung damals nicht gerecht geworden. Mit Blick in die Zukunft erklärte Thomas Kleist, Zitat, wir müssen deshalb einerseits alles daran setzen, dass Betroffene Hilfe bekommen und dies auch nachhaltig geschieht. Andererseits brauchen wir in den Unternehmen Angstfreiheit im täglichen Umgang miteinander, Respekt voreinander und ein Klima, das Betroffenen wie Verursachern widerspiegelt, dass Macht- und Funktionsmissbrauch nicht toleriert werden.
Die zweite Meinung
kommt heute Abend von Herrn Pähler.
Null Toleranz für Täter, das ist klar. Und auch nicht für diejenigen, die Täter decken. Ich finde, Angst vor sexuellem Missbrauch, das darf natürlich in keinem Unternehmen Platz haben und auch sonst nirgendwo. Ich glaube allerdings, das ist viel leichter gesagt als getan. Gerade vielleicht auch in großen, irgendwie doch weit verzweigten und allein auch schon deswegen nicht bis in jeden Winkel ständig überblickbaren Organisationen. Das zeigen vielleicht auch ein bisschen die aktuellen Diskussionen um mutmaßliche Missbrauchsvorwürfe, die eine andere große Rundfunkanstalt derzeit beschäftigen, den WDR nämlich. Und gleichzeitig sehen wir zum Beispiel auch an den ganzen heftigen Reaktionen um den aktuellen Zeittitel, wie emotional aufgeladen die ganze Diskussion um MeToo und Co. inzwischen geführt wird. Ich würde mir hier einfach doch ein Stück weit mehr Gelassenheit in der Diskussion, aber natürlich volle Offenheit und Härte bei der Aufklärung von begründeten Missbrauchsmomenten wünschen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das datenschützende Medienmagazin. Wir sprechen heute über ein Thema, ja, wie soll ich sagen? Es ist heikel, auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ihr werdet schnell merken, das ist ganz schön krass. Krass komplex, krass aufwendig und stellt uns alle vor krasse Herausforderungen. Aber vielleicht ist es am Ende doch nicht so krass, wenn ihr jetzt eine Stunde zuhört.
Wir werden sehen. Unternehmen jedenfalls, die beschäftigen sich schon länger mit diesem Thema. Und in diesen Wochen, da sputen sich auch viele Freiberufler und Selbstständige mit ihren Vorbereitungen. Denn ab dem 25. Mai, da gelten drastischere Strafen der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ja, und damit sind wir genau bei unserem Thema heute Abend.
Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das klingt erstmal schon mal ziemlich langweilig, Herr Pähler, oder?
Aber DSGVO klingt nicht viel besser.
Ach ja. Der Aufwand, das Ganze umzusetzen, das ist enorm. Und viele sind sich sehr unsicher. Und es gibt auch Kritik, dass eigentlich, so zumindest die Kritiker, nur große Unternehmen korrektes Vorgehen sich leisten können, was Zeit und Budget und Ausstattung angeht. Betroffen ist aber auch der Journalismus und da tauchen viele Fragen auf.
Ja, zum Beispiel, kann man überhaupt noch verdeckt recherchieren und dürfen innerhalb einer Redaktion künftig Recherchen eigentlich geteilt werden? Oder müssen alle Mails direkt gelöscht werden? All solche Fragen.
Ja, was bedeutet die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, diese europäische, für selbstständige Journalisten, die vielleicht eine eigene Webseite betreiben, eigene Newsletter oder auch Daten von unterschiedlichen Auftraggebern bekommen? Das alles klären wir jetzt bis 21 Uhr.
Denn es gibt da doch viele, die zu dem Thema gerade irgendwie Panik machen. Und wir wollen euch informieren und aufklären in der Sache. Und ja, wir laden tatsächlich in dieser Woche zu einer quasi datensichernden Sendung für alle ein, die was mit Medien machen.
Antworten auf die Fragen kommen nämlich vom Kölner Rechtsanwalt Philipp Lükhausen von der Kanzlei Busekist Winter und Partner in Düsseldorf. Guten Abend, Philipp.
Guten Abend, Herr Pähler. Guten Abend, Daniel.
Schön, dass du wieder bei uns bist.
Gerne.
Und dass wir jetzt mal gemeinsam uns ein bisschen mit dem auf den ersten Blick trockenen Thema Datenschutz dann auch auseinandersetzen können. Die Regeln dieser neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung, die gelten ja schon länger, alle arbeiten jetzt aber auf den 25. Mai hin. Was ändert sich denn da?
Tja, da wir in Deutschland sitzen, haben wir eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Es ändert sich gar nicht so viel, denn in Brüssel hat man von Deutschland abgeschrieben. Jedenfalls was die Inhalte angeht, nicht was die Terminologie angeht und nicht was die Systematik angeht. Das macht das Ganze auch ein bisschen kompliziert. Der deutsche Gesetzgeber hat 60 nationale Öffnungsklauseln genutzt und hat nochmal ein eigenes neues Bundesdatenschutzgesetz aufgelegt. Und das wiederum spielt zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung und viele andere nationale Gesetzgeber, beispielsweise in Frankreich oder in Spanien, die das auch nutzen, die machen eine ganz, ganz, ganz komplizierte Rechtslage in Zukunft, wo doch eigentlich die Datenschutzgrundverordnung dafür aufgeschlagen war, um das Ganze zu systematisieren und zu vereinheitlichen, zu vereinfachen damit.
Und es geistert ja so ein bisschen rum, ab dann gelten drastische Strafen. Ist das so korrekt?
Teils, teils, ja, tatsächlich. Die Datenschutzgrundverordnung sieht ganz andere Bußgelder vor, als das unser Bundesdatenschutzgesetz bisher vorgesehen hat. Da waren Bußgelder bis zu 300.000 Euro für Verstöße vorgesehen. Und nach der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen sieht es so aus, dass entweder bis zu 10 Millionen Euro Bußgeld verlangt werden können von der Behörde oder bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes oder, und das ist es für besonders heftige Verstöße sogar, bis zu 20 Millionen Euro und 4% des Jahresumsatzes.
4% des Jahresumsatzes, da würde selbst Mark Zuckerberg, glaube ich, auch mal das nicht aus der Portokasse bezahlen
dann
können.
Dann sollte es dazu Verstößen kommen. Sein Alien-Lächeln verstummen.
Es kommt immer auf die Größe der Portokasse an. Aber genau. Du hast vorhin schon gesagt, eigentlich Zielsetzung war Vereinfachung.
Ja.
Aber warum braucht es also überhaupt eine europäische Datenschutzgrundverordnung?
Naja, warum braucht es das? Letzten Endes sind Daten das Gold des 21. Jahrhunderts. Das ist ein Schlagwort, was man immer wieder hört. Und wir haben durch eine Zersplitterung des Datenschutzrechts innerhalb der Europäischen Union schon eine schwere oder schwierig zu handelnde Rechtslage, wenn ein Datentransfer von einem Mitgliedstaat zum anderen Mitgliedstaat stattfand. Das Ganze wird tatsächlich vereinfacht. Der Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union ist jetzt wie der damals nationale Datenverkehr zu betrachten. Man geht also da davon aus, dass innerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums tatsächlich ein ordentliches Datenschutzniveau herrscht und dann kann man da vereinfachte Daten übermitteln. Das hat aber leider nichts damit zu tun, was wir im außereuropäischen Datenverkehr haben, nämlich insbesondere mit den USA. Da ergeben sich nach wie vor mannigfaltige Probleme. Und da verbessert sich tatsächlich nichts. Aber diese Zersplitterung der einzelnen nationalen Datenschutzrechte, die ist tatsächlich dadurch beendet worden.
Du hast gesagt, jetzt erstmal in Deutschland ändert sich nicht so viel, weil hier fleißig abgeschrieben wurde von den Gesetzesverfassern in Brüssel. Wie ist denn das denn aber tatsächlich für Unternehmen? Da wird ja schon auch ein bisschen jetzt genauer hingeschaut und was man da anpassen muss. Was ändert sich denn?
Was sich in der Praxis ändert, sind eigentlich Informationsrechte und damit korrespondierende Informationspflichten der Unternehmen und auch der Medienschaffenden gegenüber den Betroffenen. Denn sowohl eine Einwilligung bedarf einer umfassenden und klaren, verständlichen Information, aber auch wenn ich Daten verarbeite auf Basis einer sogenannten gesetzlichen Erlaubnis, das heißt, wenn mir das Gesetz für eine bestimmte Handlung die Datenverarbeitung erlaubt und ich keine Einwilligung von Betroffenen einholen musste, auch dann muss ich zukünftig den Betroffenen darüber informieren, was ich mit seinen Daten mache und wer die bekommt.
Das heißt, also wenn es jetzt so eine, mal angenommen, es gibt eine Herr Pähler AG und da habe ich meine VHS-Kassette bestellt und ich auf einmal komische Post bekomme und mir nicht ganz sicher bin, ob die nicht Herr Pähler weiterverkauft hat, dann kann ich ihn anschreiben, was er mit den Daten gemacht hat, das muss er nachweisen.
Richtig, ganz genau. Und er ist in der Nachweispflicht, der Herr Pähler.
Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich wahrscheinlich eine große Rechtsabteilung in der Hinterhand habe und eine Datenverarbeitungsabteilung, die das sofort aus der Tasche ziehen können. Aber wenn ich jetzt mal so ein Einzelunternehmer wäre, so ein Selbstständiger oder so ein Freiberufler, gilt das für die auch? Also wie kriegen die auch diese Strukturen dann aufgesetzt, die das ja auch irgendwie braucht, oder?
Dann hilft als allererstes, wie wir das als Anwälte immer gerne sagen, ein Blick ins Gesetz. Darin steht nämlich genau, was man informieren muss und wie man informieren muss. Wenn einem das zu hoch ist, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann ruft man den Rechtsanwalt seines Vertrauens an und fragt den, ich habe eine Anfrage bekommen, was mache ich denn jetzt? Hilfe, Hilfe. Und dann muss die Kuh vom Eis gezogen werden, denn mit diesen Informationsrechten ist tatsächlich, oder mit einem Auskunftsanspruch, der ja erstmal als Grundlage für alle weiteren Rechte des Betroffenen überhaupt dient, den zu erfüllen, das hat einen relativ hohen Stellenwert in der neuen Datenschutzgrundverordnung.
Ich habe mir auch so ein paar Dinge angeschaut, die wir wahrscheinlich nachher auch noch streifen werden, was das auch noch vielleicht konkreter bedeutet. Und da dachte ich so, Wie passt das eigentlich mit meiner Arbeit, so wie ich jetzt als Journalist unterwegs bin? Und das ist auch so die Frage, die wir jetzt auch in den nächsten Minuten uns genauer mal anschauen wollen. Was bedeutet das denn für den Journalismus? Denn da geht es ja auch sehr viel im Umgang mit Daten. Zum Beispiel in der Recherche. Ja, und da sammelt man ja auch erstmal Daten zum Beispiel verdeckt in vielen Fällen. Aber dann gibt es ja natürlich auch noch in der Redaktion, dass man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet, aber auch nicht nur innerhalb der Redaktion. Man arbeitet mit dem Vertrieb, mit anderen Abteilungen zusammen. Da gibt auch viele freie Journalisten, die haben eigene Webseiten, die haben auch Kontakt zu ganz unterschiedlichen Redaktionen bei unterschiedlichen Häusern. Können die alle so weiterarbeiten wie bisher?
Im Großen und Ganzen ja. Die Rechtslage ist ein bisschen unklar. Hintergrund ist, dass die Datenschutzgrundverordnung als europäischer Rechtsakt dem deutschen oder beziehungsweise allen mitgliedstaatlichen nationalen Regelungen vorgeht. Europäisches Recht schlägt nationales Recht. Jetzt haben wir im Moment die Situation, dass wir ein sogenanntes Medienprivileg in Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz, aber auch in den Rundfunkstaatsvertragen manifestiert haben.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass für die journalistische redaktionelle Arbeit die Grundsätze des Datenschutzes nicht vollständig gelten, sondern nur im Hinblick auf die Einhaltung der Datensicherheit und insbesondere von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Erlangung von Datensicherheit. Ja, das heißt, ich muss also bestimmte technische Maßnahmen fahren, damit ich sicher sein kann, dass meine Daten nicht kompromittiert werden können. Dann halte ich mich nicht daran, stelle ich das nicht sicher und ich habe einen Datenschutzvorfall und einem entsteht ein Schaden dadurch, dann mache ich mich tatsächlich als freier Journalist oder eben als Redaktion beziehungsweise die juristische Person, die hinter dieser Redaktion steht, schadensersatzpflichtig. Das gilt aber eben nicht auf die allgemeinen Grundsätze des Datenschutzes, wenn ich beispielsweise eine Übermittlung falsch tätige oder beziehungsweise keine Erlaubnis beispielsweise für die Übermittlung von Daten beispielsweise von der einen Redaktion des einen Medienanstalt an die Redaktion einer anderen Medienanstalt durchführe. Dann gibt es eben keine Schadensersatzpflicht, keine Bußgeldbewährung etc. Ja, das bedeutet also, das Medienprivileg geht nur für den journalistischen und redaktionellen Bereich. Für alle wirtschaftliche Betätigung der Anstalt oder des Unternehmens gilt der Datenschutz nach wie vor im vollen Umfang. Ja, das Problem an der Sache ist allerdings, dieses Medienprivileg, das ergibt sich aus nationalstaatlichen Regelungen, nämlich dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz und dem Rundfunkstaatsvertrag beispielsweise.
Das dürfte dann für einige Richter noch Arbeit bedeuten.
Ja, denn die Datenschutzgrundverordnung, die schlägt dieses Recht. Die selber setzt aber tatsächlich in ihrem Artikel 85 auch ein Medienprivileg vor. Sie schreibt das aber nicht ausdrücklich hinein, sondern sie gibt dem deutschen oder den nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit, ein Medienprivileg einzuführen. Sie führt es nicht selber ein. Und wie dieses Zusammenspiel sich in der Zukunft dann tatsächlich manifestieren wird. Da sind wir sehr gespannt. Das wird heiß diskutiert. Und es gibt doch keine abschließende, klare Regelung. Der deutsche Gesetzgeber hat es verabsäumt, im neuen Bundesdatenschutzgesetz ein Medienprivileg wieder einzuführen.
Da werden wir gleich nochmal genauer eintauchen und splitten das mal so ein bisschen auf. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Arbeit innerhalb von Redaktionen. Mhm. Da gibt es so einige Fragezeichen. Und die Punkte dazu, die gibt es dann von Philipp Lückhausen, unser Gast hier heute Abend, ist Rechtsanwalt. Und ihr hört ihn in einer Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Das Medienmagazin für sauber arbeitende Redaktionen. Wir haben es gerade schon gehört. Die neue europäische Datenschutzverordnung kann ab dem 25. Mai dazu führen, dass im beruflichen Umfeld doch ja so manch Datenschutzverstoß richtig teuer werden kann. Deswegen beraten sich gerade alle ganz fleißig vor und auch für uns Journalisten, da ändert sich einiges.
Aber was, das klären wir mit dem Rechtsanwalt Philipp Lückhausen. Und wir schauen erstmal auf den Bereich Recherche und Zusammenarbeit in den Redaktionen. Haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, dass es auch Privilegien für die Journalisten gibt. Was müssen denn Redaktionsjournalisten vielleicht jetzt mit dem DSGV anders machen als das, was sie bisher gemacht haben?
Letzten Endes nichts. Was ihre journalistische und redaktionelle Tätigkeit angeht, müssen sie eben nicht informieren. Ja? Sie treffen auch eben nicht diese Einschränkungen, dass ich entweder eine gesetzliche Erlaubnis oder eine Einwilligung des Betroffenen benötige, um seine Daten zu verarbeiten. Das bedeutet, auch heimliche Recherchen selbstverständlich müssen weiterhin möglich sein. Wir haben in dieser speziellen Frage das zusätzliche Problem, dass wir hier über zwei konkurrierende Rechte auf Verfassungsebene und natürlich auch auf Ebene der Europäischen Grundrechtecharta diskutieren. Nämlich einerseits die Freiheit der Presse und die Freiheit der Medien und andererseits das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ja? Und diese beiden Rechte gilt es in einen vernünftigen und geregelten Ausgleich zu bringen. Und diesem Ausgleich dient das Medienprivileg. Ja? Das heißt eben, in allen Bereichen, in denen ich wirklich im Kern meiner medienschaffenden Tätigkeit bin, da darf der Datenschutz kein Verhinderer sein. Aber in allen Bereichen, in denen ich als Wirtschaftsunternehmen tätig bin, da muss ich mich tatsächlich auch dran halten.
Jetzt bin ich ja als Journalist auch irgendwie Mensch, ne? Also so, ja. Soll es ja geben. Und da nutzt man ja auch so Dienste, die man normalerweise nutzt, die auch Cloud-Dienste sind. Zum Beispiel, dass ich dann irgendwie, was weiß ich, in Evernote Notizen speichere. Ich habe WhatsApp auf meinem Smartphone installiert. Gibt es da auch Dinge zu beachten, schon hier im Bereich der Recherche oder vielleicht auch außerhalb des Bereichs Recherche?
Letzten Endes nicht. Der Einsatz gerade von beispielsweise WhatsApp oder von Cloud-Diensten, wo du gar nicht weißt, wo deine Daten überhaupt denn genau liegen. Ja? Liegen die in Indien auf irgendeiner Serverfarm oder nicht nur in Indien, sondern auch noch überall auf der Welt verteilt. Dann habe ich als normales Wirtschaftsunternehmen habe ich dann ein Riesenproblem. Denn das geht so nicht, ohne dass ich ohne weiteres einfach diesen Cloud-Dienstleister einsetze. Ja? Benutze ich das nur für meine redaktionelle Tätigkeit, muss ich mich nicht daran halten, dass ich beispielsweise einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Host-Dienstleister schließe, der mir garantiert, dass er Datenschutzniveau auf europäischem Niveau einhält. Das nicht. Allerdings hast du selber die Schwierigkeit angesprochen. Du benutzt WhatsApp letzten Endes nicht nur für deine journalistische Tätigkeit, sondern eben auch für weitere Tätigkeiten, nämlich für dein wirtschaftliches Tätigwerden. Ja? Und spätestens, wenn es da zu einer Verquickung kommt, dann fangen die Probleme tatsächlich an. Eine saubere Trennung weiß ich aber auch nicht wirklich, wo ich die ziehen muss.
Wie ist das denn, sag ich mal, wenn ich auch darauf schaue, also ich sammle jetzt während meiner Recherchen fleißig Daten, auch viele personenbezogene Daten, habe ich verstanden, das darf ich auch weiter tun, wenn ich das im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit tue. Ja. Inwieweit darf ich denn aber auch diese Daten speichern? Gibt es da irgendeine Art von Beschränkung? Also ich könnte die auch einfach mein Leben lang horten. Da ist die Frage, ob das wem das dient.
Ja, letzten Endes und unterliegen auch die Begrenzungen in der Speicherdauer, ist dann auch dem Medienprivileg. Ja. Tatsächlich kann es sich ja auch durchaus Sinn ergeben, dass ich Daten, die ich vor 20 Jahren mal in der Recherche habe, dass ich die weiterhin behalte, um vielleicht eine Folgerecherche durchzuführen. Oder ich habe eine Querrecherche und kriege andere Informationen und ein Fall von früher baut sich wieder auf. Watergate oder was weiß ich was vielleicht nochmal, was man nochmal auftreten kann, dann wäre es natürlich durchaus hinderlich, wenn ich im Rahmen der Datensparsamkeit so schnell wie möglich lösche oder sperre, wozu ich eigentlich verpflichtet wäre.
Ja? Das ist auch so mein neues Lieblingswort, Datensparsamkeit. Also so ein ganz normales Unternehmen kann jetzt nicht mal einfach so alles speichern, so forever.
Nein, das geht nicht. Es gibt keine fixen Speicherfristen für Daten. Es gibt bestimmte Aufbewahrungspflichten, beispielsweise nach dem Handelsgesetzbuch, wenn ich meine Buchhaltungsunterlagen, in denen auch personenbezogene Daten enthalten sind in aller Regel, dass ich die mindestens 10 Jahre aufhalten oder vorhalten muss. In der medizinischen Forschung beispielsweise gibt uns eine demnächst anstehende, auch europäische Verordnung, eine 25-jährige Speicherfrist über die Forschungsvorhaben, sodass man also nie genau sagen kann, ab einem bestimmten Datum ist ab einem bestimmten Zeitpunkt ist ein bestimmtes Datum zu löschen. Das gibt es nicht. Ja? Zusätzlich gibt es natürlich auch noch das Problem, ich fahre beispielsweise eine Backup-Strategie, wie es jedes Unternehmen tut, ja? Die dann tatsächlich auch mal jährliche Backups fahren, die dann aber auch im Keller verschwinden lassen, die dann wirklich nur noch als wirklich hart Backup dienen, dass ich sie aus dem Keller hole, wenn mir mein System gecrashed ist. Ja? Dass ich eine Löschung langsam durch ein Backup durchziehen muss, ist auch klar. Aber so Backups können Jahrzehnte liegen. Ja? Wenn aber sichergestellt ist, dass die Daten in der Zwischenzeit gesperrt sind, dass die also wirklich nur noch zum Zwecke der Backup-Vorhaltung dort gespeichert werden, so lange ist es okay. Ja? Ich darf aber nicht mehr mit den Daten produktiv arbeiten, nachdem ich sie eigentlich nicht mehr benötige für den ursprünglichen Zweck, für den ich sie erhoben habe.
Das heißt, ich kann es zwar wieder einspielen, muss sie aber löschen dann.
Oder du musst sie neu erheben.
Okay, alles nicht so einfach. Wie ist das denn, wenn ich mal so ganz pragmatisch denke? Also ich darf die ganzen Daten für meine Recherchen nutzen, für meine journalistische Arbeit. Aber wie sehr, wenn ich diese Daten habe, muss ich denn aber auch eigentlich dafür Sorge tragen, dass die sicher sind? Also so ganz praktisch gedacht, wie arbeite ich? Ich mache mir da so einen Berg von Zetteln, da schreibe ich mir dieses und jenes drauf, mehr oder weniger strukturiert. Das schmeiße ich dann in der Ecke in so ein Kästchen auf meinem Schreibtisch in der Redaktion und abends kommt die Putzfrau und ich finde das auch vielleicht ganz interessant. Also ich will dir jetzt gar nichts unterstellen, aber wie weit muss ich denn diese ganzen Informationen auch schützen vor Zugriff von Dritten?
Das musste gefälligst. Scheiße. Denn das Medienprivileg geht nämlich genau nicht so weit, dass überhaupt nichts anwendbar ist. Das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Maßnahmen an die Datensicherheit. Wenn da was mit passiert, dann bin ich schadensersatzpflichtig. Jedenfalls nach der derzeitigen Rechtslage. Problematik ist, dass wir derzeit nicht so genau wissen, wie sich die Rechtslage ab dem 25. Mai dann darstellt. Ich gehe derzeit davon aus, dass man so auslegen kann, dass das Medienprivileg auch weiterhin für die Datenschutzgrundverordnung gelten wird. Der deutsche Gesetzgeber ist nach der Datenschutzgrundverordnung gefordert, der Europäischen Kommission mitzuteilen, warum er sich denn in der Lage sieht, das Ganze schon umgesetzt zu haben. Er muss also die Normen mitteilen, mit denen er das Medienprivileg umgesetzt hat, wenn er es denn in Anspruch nehmen will.
Okay, für seine Bürger. Also Infos vor Dritten schützen haben wir jetzt so zum Beispiel. Es gibt ja so ein paar andere Sachen. Also so eine Praxis bei Radiosendern oder auch bei Fernsehsendern oder vielleicht auch bei Verlagen ist so, wenn man häufig Gewinnspiele macht, dass man dann, da machen auch viele Stammnutzer mal wieder mit und dass man dann so Gewinnerlisten macht, damit nicht immer die gleichen gewinnen, die einfach besonders schnell anrufen können zum Beispiel. Mhm. Und das wissen die jetzt ja nicht, dass man die da auf die Liste schreibt, die dann da vielleicht noch irgendwie so ein bisschen rumhängt, immer neben dem Telefon liegt oder so. Das ist, glaube ich, etwas, was man in super vielen Redaktionen findet. Kann man das noch machen oder sagst du, lieber ganz weit unten in die Schublade packen?
Ganz ehrlich, das ist eine verdammt schwierige Frage. Mhm. Ich habe recherchiert, ich habe kein Urteil gefunden, was jemals zu einer roten Liste Stellung nimmt. Mhm. Letzten Endes ist die Frage, ist das Gewinnspiel, das veranstaltet wird, ist das redaktionelle Tätigkeit, journalistische Tätigkeit oder ist das nicht vielleicht sogar tatsächlich eher eine vertriebliche Tätigkeit der Anstalt oder des Medienunternehmens? Mhm. Ist das eher eine vertriebliche Tätigkeit? Sprechen viele Argumente dafür, dass man dann tatsächlich alle Varianten des Datenschutzes einhalten muss und dann tatsächlich auch eine Information über diese rote Liste den Betroffenen geben muss. Dass man sagt, wir behalten deinen Namen für eine bestimmte Dauer, die muss man nämlich tatsächlich auch nennen, für wie lange gespeichert wird. Oder wenn man nicht sagen kann, für wie lange, dann muss man eine Logik mitteilen, nach der sich die Dauer errechnen lässt. Ja? Und dann muss man tatsächlich darüber informieren, dass der Betroffene dann auch tatsächlich seine Rechte geltend machen kann. Denn weiß er nichts davon, kann er seine Rechte nicht geltend machen. So die Systematik und so die Anforderungen.
Und, und wie ist das in so Fällen? Also häufig ist es ja heute so, dass man eben als Journalist eben nicht mehr allein recherchiert, sondern erstens eingebunden ist in eine Redaktion. Und wir sehen ja auch immer häufiger, dass es quasi auch redaktionsübergreifend auch zwischen verschiedenen Medienunternehmen Rechercheverbünde gibt und solche Konstrukte. Also wenn ich jetzt pflichtschuldigst alles brav recherchiere, auch dafür sorge, dass eben die Putzfrau nicht da drauf guckt oder auch sonst wer Drittes, und dann gebe ich das Daniel weiter, weil ich sage, hey, lass uns mal das zusammen recherchieren, weil vier Augen finden mehr raus als zwei. Und der geht damit sonst was machen. Wer ist denn eigentlich am Ende dann für die Daten verantwortlich? Ich, weil ich sie gesammelt habe? Oder ist dann in dem Moment, wo ich Daniel die gebe, der genauso mit im Boot?
Da sagt der Jurist gerne, es kommt drauf an. Nämlich, es kommt drauf an, bist du freier Journalist oder bist du Festangestellter eines Medienhauses, einer öffentlichen Anstalt oder eines privaten Rundfunkunternehmens. Das Rundfunkunternehmen oder die Anstalt, die ist jeweils die sogenannte verantwortliche Stelle oder nach der Datenschutzgrundverordnung verantwortlicher für den Datenverarbeitungsvorgang. Bin ich freier Journalist, bin ich das selber. Ja? Dann kommt es darauf an, dass der Datentransfer von der einen verantwortlichen Stelle auf die andere verantwortliche Stelle im eigentlichen Fall einer gesetzlichen Erlaubnis oder einer Einwilligung bedarf. Nach dem Medienprivileg nicht. Da habe ich genau diesen Ansatz nicht. Das heißt also, ich darf auch tatsächlich in Rechercheverbünden auch untereinander tatsächlich personenbezogene Daten zu Recherchezwecken teilen.
Das heißt, wenn natürlich aber dann jetzt freie Journalisten in großen Häusern arbeiten, müssen die untereinander, also zumindest das Medienhaus und der Journalist dann, freie Journalist, müssen dann auch eine Vereinbarung schließen.
Nein, das brauchen Sie gerade nicht.
Okay.
Nein, das brauchen Sie gerade nicht, solange, und das schwebt über allem, journalistische oder redaktionelle Tätigkeit betroffen ist.
Kleiner Szenenwechsel sozusagen. Wir haben von Eva über Facebook eine Frage bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da Eva sagen durfte, ob das datenschutzrechtlich okay in Ordnung war. Sie schrieb uns jedenfalls eine Frage, die hier da lautet: dürfen Firmen mir Presseinformationen zuschicken, nur weil meine E-Mail-Adresse auf der Webseite steht?
Klare Antwort: Nein, dürfen sie nicht. Dürfen sie nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung. Das ist schon lange Gesetz, das wird auch
hält
weiterhin Gesetz
dran
bleiben. Ja. Da halten sich wenige dran. Das ist leider tatsächlich so. Es wird auch oft eingepreist.
Aber dann mit dem Verweis vielleicht jetzt auf die neuen Strafmaße vielleicht.
Das wird bei einigen,
geholfen.
Wird bei einigen mit Sicherheit einigen Eindruck hinterlassen, aber es gibt viele Fälle, in denen es einfach Unwissenheit ist. Mhm. Da wird sich auch jetzt nichts ändern, denn vieles bleibt im Bereich der Unwissenheit, weil es einfach wahnsinnig schwierig und komplex ist. Es ändert sich aber tatsächlich nichts an der Rechtslage.
Wobei das ganz interessant ist, ich habe schon 2, 3 E-Mails von Presseagenturen bekommen, die halt PR-Arbeit für Unternehmen betreiben und wo ich irgendwie mal reingelandet bin. Da war wohl dann irgendwie ein kleiner fleißiger Helfer unterwegs und hat E-Mail-Adressen im Netz gesammelt. Die haben mich gefragt, ob sie denn mir künftig Pressemitteilungen schicken dürfen. Jetzt auch mit dem Fall, weil man sollte bis zum 24. Mai Bescheid geben, das fand ich dann doch, wusste man, wo es herkommt.
Herrlich.
Die Eva hat noch weiter auf Facebook kommentiert und diskutiert mit der Patricia zusammen. Da ging es nämlich so ein bisschen mal in eine etwas andere Ecke noch und da ging es um Einwilligungserklärungen rund um Fotos bei Veranstaltungen. Also Journalisten machen natürlich bei Veranstaltungen auch dann Fotos und wenn es auch gerade eigene Veranstaltungen sind, dann ist das Thema Einwilligungserklärung ja auch dann immer nochmal von Interesse. Und Patricia beschreibt dann eine Praxis, die bisher üblich ist. Eigentlich hättest du sie ja vorab durch einen Aushang oder auf der Einladung sowieso informieren müssen, dass Fotos gemacht und veröffentlicht werden. Dann müssten sie explizit widersprechen, wenn sie es nicht wollen. Darauf hat Eva kommentiert. Danke, die Praxis kenne ich, aber ich glaube, die neue DSGVO lässt das nicht mehr so zu, denn es muss allem schriftlich vorab zugestimmt werden durch die Person. Mal sehen, was der Experte heute Abend dazu sagt. Ja, was sagt denn der Experte dazu?
Nee, das stimmt nicht. An der Rechtslage dürfte sich meiner Einschätzung nach nicht viel ändern. Wir haben ein Spezialgesetz, gerade was die Einwilligung in die Veröffentlichung des Bildnisses angeht oder überhaupt schon das Aufnehmen des Bildnisses. Und da gilt, dass tatsächlich der in die Kamera gelächelte, abgebildete, eine sogenannte konkludente, das heißt also in sich liegende Einwilligung gibt, dass das Bild tatsächlich auch am Ende veröffentlicht wird, auch wenn er nicht weiß, wo das genau passieren wird.
Oh, Herr Peller, ich muss mir merken, also direkt immer in die Kamera lächeln, das muss ich mir mal abgewöhnen.
Nein, du musst dir auf jeden Fall beide Hände vors Gesicht halten, dann darf dein Bild nicht veröffentlicht werden. Denn
ich glaube,
das
wirst du nicht schaffen, Daniel.
Genau, aber die Anforderung für eine schriftliche Einwilligung, die gibt uns die Datenschutzgrundverordnung nicht. Nein, die kann auch mündlich erteilt werden.
Wie betrifft die neue Datenschutzgrundverordnung aber Journalisten, die frei arbeiten und vielleicht dann auch für mehrere Redaktionen tätig sind und auch noch eigene Projekte betreiben, klären wir gleich hier in Was mit Medien, das selbstständige Medienmagazin. Die neuen Datenschutzregeln. Für den Kunden bestimmten Segen, für Unternehmer, sagen wir mal so, eine Herausforderung, aber für Medien, tja, da müssen wir heute Abend nochmal drüber reden. Ist die Pressefreiheit in Gefahr? Haben wir, glaube ich, schon mal jetzt rausgehört. Nee, wahrscheinlich nicht. Da gibt es auch noch weiter Sonderregeln, so oder so. Freie Journalisten trifft die neue Datenschutzgrundverordnung aber auch. Denn, sie haben erstmal die gleichen Regeln, wie es auch ein vielleicht größeres Medienunternehmen dann auch hat. Und die Umsetzung, um dem zu entsprechen, da muss man erstmal einiges an Arbeit reinstecken.
Woran sollten freie Journalisten jetzt denken? Darüber reden wir weiter mit dem Rechtsanwalt Philipp Lückhausen. Philipp, ich bin ja auch freier Journalist und ich nehme mir wie viele Dinge vor, aber unter anderem nehme ich mir vor, dass ich mal tatsächlich seit Jahren meine Website eigentlich mal renovieren müsste. Und jetzt habe ich gelesen, dass ich das eigentlich doch spätestens jetzt mal machen sollte, denn ich brauche, glaube ich, eine Datenschutzerklärung, eine SSL-Verschlüsselung, Vereinbarung zum Datenschutz mit Drittanbietern, eine Newsletter-Abonnentenliste, wo ich nachweisen kann, dass ich alle selber hinzugefügt habe oder dass die sich hinzugefügt haben und noch andere Dinge, an die ich mich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz erinnere. Ist
Herr
das
Peller,
korrekt?
Das brauchst du nicht erst ab dem 25. Mai.
Sollte ich ja lieber öffentlich gar nicht drüber reden, dass ich das alles nicht habe?
Da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Nein, das sind die Beispiele, die du aufgezählt hast, sind genau die Beispiele, die jeder schon zur jetzigen Rechtslage braucht, was ich damit meine. Deswegen hat unter anderem der europäische Gesetzgeber und deutschen Gesetzgeber abgekupfert. Es ist also gar nicht so viel Neues gekommen. Nein.
Aber ab 25. Mai wird es so teuer, dass wir das selbst mit unseren Honoraren nicht mehr bezahlen können.
Dann kann es tatsächlich hässlich werden. Ja, aber ich möchte keine Panik machen, denn Bußgelder sind letzten Endes eine Ultima Ratio. Das bedeutet also der letzte Schritt, der für einen renitenten Datenschutzverweigerer droht dann. Die Datenschutzbehörden, die dafür tatsächlich zuständig wären, das wären dann die Landesdatenschutzbeauftragten am jeweiligen Sitz des Verantwortlichen, die sind tatsächlich, nehme ich erstmal an, sehr zurückhaltend mit der Festsetzung und auch mit der Höhe der Bußgelder, die sich zwangsläufig und zweifelsohne erhöhen wird. Aber die haben tatsächlich noch erstmal Warnmaßnahmen oder tatsächlich auch die Anordnung von bestimmten Maßnahmen vor, bevor Bußgelder verhängt werden.
Was ich ja auch nicht habe, gebe ich zu, vielleicht darf ich das auch nicht sagen, aber ich habe keinen eigenen Datenschutzbeauftragten. Werde ich den denn künftig brauchen oder?
Nein, den wirst du nicht brauchen. Den brauchst du, wenn ab 10 Leute regelmäßig Daten, okay, personenbezogene Daten verarbeiten. Oder wenn besonders sensible Daten verarbeitet werden. Wenn beispielsweise über Gesundheitsdaten von Mitarbeitern beispielsweise.
Okay, jetzt bin ich aber, sag ich mal, ich bin erfolgreich. Das ist für mich zwar tatsächlich theoretisch, aber
sehr hypothetisch.
Mein kleines Medien-Startup, das kommt auf 11 Mitarbeiter.
Ja.
Dann gehe ich einfach zur Kanzlei meines Vertrauens und die machen das gegen Rechnung für mich. Oder wie läuft das dann?
Es gibt entweder externe Datenschutzbeauftragte, es gibt aber auch interne Datenschutzbeauftragte. Mhm. Das heißt, du kannst einen deiner Mitarbeiter, der dann allerdings eine besondere Sachkunde innehat, zum Datenschutzbeauftragten bestellen. Das geht. Das bedarf aber eines tatsächlichen Bestellungsaktes. Der muss also tatsächlich eine Urkunde erhalten und muss dafür bestellt werden. Der unterliegt dann aber auch einem besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, ähnlich wie ein Betriebsrat, den kannst du nicht einfach wieder vor die Tür setzen. Und der darf der Geschäftsleitung auf die Füße treten, was den Datenschutz angeht. Der ist selber dann, also melden entlastet und belastet den Vorgesetzten, sagt man so schön bei der Bundeswehr. So gilt es tatsächlich. Der hat eine Hinweispflicht und die letzte Verantwortung liegt immer beim Chef.
Herr Perler, ich wollte mich ganz kurz freiwillig melden, um dein Datenschutzbeauftragter zu werden, aber dann habe ich
mir gedacht, das gehört doch nicht. Das mit der speziellen Kompetenz, ne?
Ja,
das ist die spezielle Kompetenz, genau.
Ja, aber die Liste, die Herr Perler gerade aufgezählt hatte, die ist ja dennoch interessant. Es gibt ja einige, die jetzt besonders nochmal sagen, okay, auch wenn die Regeln eigentlich schon gelten, möchte ich nochmal ein bisschen nacharbeiten und auch, dass ich da auch wirklich einfach dem entspreche, weil es macht ja auch durchaus Sinn, das alles ordentlich aufzusetzen. Was sind denn so Sachen, auf die man auf jeden Fall denken sollte? Jetzt können wir natürlich nicht alle Punkte nennen, aber so ein bisschen so das Gröbste.
Das Gröbste letzten Endes ist das alles, was durch Abmahner recherchierbar ist. Sprich, was ich auf meiner Webseite tatsächlich veröffentliche. Und das ist eine Datenschutzinformation, die muss ich geben. Ja? Der Inhalt dieser Datenschutzinformation, Datenschutzerklärung, so wie wir sie auch jetzt schon auf Webseiten kennen, der hängt maßgeblich davon ab, was meine Website denn alles kann und was die macht. Habe ich da beispielsweise Analyse- oder Tracking-Tools eingesetzt? Ja? Setze ich besondere Cookies, die irgendwas Besonderes können, außer dass sie irgendwie eine Session nur bedienen, sondern habe ich sogar tatsächlich irgendeinen Cookie, der mir ein Profil bildet mit meinem Customer Relation Management System. Es ist alles Mögliche möglich. Es muss tatsächlich aber transparent und verständlich und umfassend und richtig informiert werden. Und da sollte man jetzt tatsächlich den Moment nutzen. Denn alles, was da nicht drin steht, ist dokumentiert nicht darin und ist ein Einfallstor für Abmahnanwälte hinzu.
Da passt auch eine Frage von Inge zu, die uns gleich drei Fragen über Twitter geschickt hat. Werden sich jetzt alle Abmahnanwälte ohne Prädikatsexamen auf die Blogosphäre stürzen und jeweils mit ein paar hundert Euro Kasse machen?
Ist damit zu rechnen, ne? Wie bei jeder Gelegenheit zur Abmahnung. Ja.
Und das heißt, da muss man aber erstmal gucken, wie dann so überhaupt dann die Gerichte darauf reagieren, ob das dann ertragreich wird.
Richtig, es ist auch immer die Frage, was ist das für ein Verstoß? Wir haben im deutschen Wettbewerbsrecht eine sogenannte Bagatellschwelle, das heißt also Kleinstverstöße sind nicht wettbewerbsrechtlich relevant. Andererseits gibt es zahlreiche Rechtsprechungen, die sagen, ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht ist tatsächlich ein Verstoß gegen Verfassungsrecht und damit ein besonders schwerwiegender Verstoß, der kann nie unter der Bagatellschwelle bleiben, sodass also da tatsächlich ein Ansatzpunkt ist für wettbewerbsrechtlich, aber auch. Also wir müssen davon ausgehen, dass die wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen diejenigen sind, die dann kommen werden. Ja, die persönlichkeitsrechtlichen Abmahnungen des Betroffenen, die gibt es auch jetzt schon, die wird es auch weiterhin geben. Ich vermute, dass sich da gar nicht so viel ergibt. Aber diese Abmahnungen sind ein zweischneidiges Schwert. Sie sind einerseits notwendig, ja, andererseits können sie aber eben über dieses Massengeschäft sehr lästig und auch tatsächlich entgegen dem gesetzgeberischen Willen eigentlich passieren.
Darf ich noch eben die anderen, Herr Perler, die Fragen von Inge stellen?
Aber selbstverständlich.
Dann kannst du hier frei aus allen Rohren schießen.
Nicht, dass Inge wieder sagt, ich falle hier immer ins Wort.
Ja.
Selbst wenn sie nicht dabei ist.
Was ist mit Fotos auf privaten Journalistenblogs, die nicht kommerziell sind und nur der Markenbildung
das
dienen?
Das wäre meine Frage gewesen.
Darf ich jetzt glaubst du dann keine nicht? Frühlingsfotos aus dem Stadtpark mit lachenden Menschen posten?
Das ist eine Tautologie. Denn eine private Journalisten-Website gibt es nicht. Das ist Marketing. Sie schreibt ja auch selber, dass ich zur Markenbildung oder zur Imagebildung irgendwie betreibe. Das ist natürlich eine gewerbliche Seite. Ja?
Also es ist, glaube ich, auch so ein Vorurteil im Netz, dass viele denken, nur wenn ich Werbebanner habe, direkt Geld verdiene, ist es kommerziell, aber nee, das ist nicht richtig. Auch Außendarstellung kann schon.
Selbstverständlich. Ja absolut. Nein, das ist kommerzielle Arbeit, so, ja, ganz genau.
Ganz mit unserem Bundesgesundheitsminister Herrn Spahn. Der sagt, man ist immer Journalist, egal wo man ist.
So ist es tatsächlich. Aber da gilt natürlich nach wie vor tatsächlich auch eine Panoramafreiheit. Ja? Und habe ich natürlich ein Frühlingsbild von lachenden Menschen, die durch die Flora laufen, dann kann ich das auch weiterhin natürlich posten. Solange ich denn tatsächlich eine Gruppe dort abgebildet habe und kein Individuum herausgreife. Mhm. Greife ich mir ein Individuum heraus, wer besonders lachend unterm Kirschblütenbaum steht, dann muss ich tatsächlich davon ausgehen, guckt er so in die Kamera, dass der mich wahrgenommen hat und will der aufgenommen werden, dann ist das durchaus eine Einwilligung, die ich konkludent dokumentiert habe damit auch gleichzeitig. Dann kann ich das Bild auch weiterverwenden. Habe ich aber Anhaltspunkte dafür, dass er das gerade nicht wollte, diese Person, dann hat die Veröffentlichung tatsächlich zu unterlassen. Ändert aber tatsächlich nichts durch die Datenschutzgrundverordnung. Das ist bisherige Rechtslage und wird es auch bleiben.
Dritte und letzte Frage von Inge. Müssen wir alle alten Posts überprüfen und YouTube-Videos rausschmeißen etc.? Meinen Sie vielleicht auch so Twitter und Facebook Embeds?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Ne? Wie sind YouTube-Videos eingebunden? Sind die embedded? Sind die geframed? Ich weiß tatsächlich jetzt in technischer Hinsicht nicht genau, was macht denn eigentlich mein iFrame, wenn ich da ein YouTube-Video einbinde? Ja? Setzt das nicht auch ein Cookie? Oder das greift selbstverständlich eine IP-Adresse von einem Nutzer ab. IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Das ist mittlerweile eine gesicherte Erkenntnis. Dann weiß ich nicht, dass die IP-Adresse meines Nutzers von YouTube gecatcht wird, von YouTube gespeichert wird und von YouTube weiterverarbeitet wird, was damit passiert. Letzten Endes ist das tatsächlich ein Risiko, denn als Webseitenbetreiber weiß ich nicht, was da passiert.
Reicht es denn, wenn ich es deklariere in meiner Datenschutzerklärung?
Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, an wen schicke ich denn welche Daten? Ja, oder wer erhebt? Dann habe ich beispielsweise YouTube als Auftragsverarbeiter mit ins Boot geholt, ohne aber mit dem eine zwingend notwendige schriftliche Auftragsverarbeitung abgeschlossen zu haben.
Aber wenn ich das nicht weiß, schreibe ich dann einfach rein, es könnte sein, dass YouTube deine Daten verarbeitet. Ich weiß es aber nicht, ich weise dich aber lieber mal darauf hin. Das reicht aber vermutlich.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, nein, schade. Denn es muss eine tatsächlich vollständige und verständliche und richtige Information stattfinden. Diese ganzen Datenschutzerklärungen, die wir auch bis jetzt schon kennen, mit dem möglicherweise, Facebook treibt das in extenso, möglicherweise können wir mit ihren Daten alles machen, was wir wollen, die reichen leider nicht aus. Die reichen bislang schon nicht aus und die werden erst recht nach der Datenschutzgrundverordnung nicht ausreichen.
Herr Peller, wie bist du jetzt so drauf nach dem ganzen Input? Bist du jetzt
Ich weiß nicht. Ich habe gelernt, ich muss auch jetzt schon eigentlich meine Website abschalten oder schnell viel besser machen. Ich frage mich so ein Stück weit, aber trotzdem, das beruhigt mich ehrlich gesagt doch, diese Aufgeregtheit, die ist, glaube ich, doch nicht so notwendig.
Nein. Ist sie definitiv nicht, weil sich eben, wie gesagt, nicht viel ändert, außer dass tatsächlich im Gesetz deutlich höhere Bußgelder stehen. Wir müssen aber auch bedenken, dass die Datenschutzbehörden, die dafür für die Ahndung von Verstößen zuständig sind, auch erstens nur Menschen sind und zweitens nicht massig mit Personal besetzt sind. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass die Behörden durchs Land ziehen und auf Teufel komm raus die Unternehmen mit Bußgeldern bewehren. Nein, vielmehr ist es so, dass krasse Verstöße geahndet werden, üblicherweise durch eine Anzeige, durch einen Betroffenen, dann wird sich dann mit Recht natürlich in ein Unternehmen mal genauer angeschaut und dann wird geguckt, was die denn so an Datenschutzmaßnahmen fahren. Was ich noch gerne loswerden wollte in der Kürze der Zeit, ist auf jeden Fall, die Datenschutzgrundverordnung hat eine wesentliche Voraussetzung. Die Verschlüsselung von Daten, die wird als an vielen, vielen Stellen wird die hochgehalten. Ja, das heißt also, an Stellen, an denen ich verschlüsseln kann, sollte ich so weit wie möglich verschlüsseln. Ja? Einfach um Sicherheit für die Datenverarbeitung herzuleiten. Ist auch in meinem eigenen Interesse als verantwortliche Stelle, insbesondere als Journalist. Ich will ja auch nicht, dass jemand an meine Quelle rankommt. Ja? Oder was auch immer. Das heißt, eine Verschlüsselung kann aber faktisch schon dadurch stattfinden, dass ich beispielsweise mein Notebook mit einem Passwort versehe und dass, wenn ich das im Zug liegen lasse, dass das nicht jemand aufklappen kann und meine sämtlichen Daten anschauen.
Da haben wir noch dazu passend fast auch eine praktische Frage von Laura. Da geht es auch so ein bisschen darum, ob man auch irgendwann journalistische Artikel löschen muss. Sie schreibt konkret, gibt es Vorgaben für Löschroutinen von Beiträgen für Blogger? Sie meint, ob man Löschfristen im eigenen Redaktionssystem oder Blogsystem beachten muss, ein Archiv, das Beiträge nach x Jahren inaktiv setzt.
Grundsätzlich gibt es das nicht. Wegen des Medienprivilegs, das ist ja ein klassischer journalistische Tätigkeit, wenn ich beispielsweise einen Blogbeitrag gehabt habe. Die Datenschutzgrundverordnung nimmt möglicherweise wahrscheinlich auch tatsächlich private Blogs irgendwie mit dazu, ja, dass das also im Weite, dass der Journalismusbegriff deutlich weitergehender ist, als es bislang ist. Es kann aber im Einzelfall durchaus sein, wenn ich besonders sensible Daten tatsächlich mal veröffentlicht habe, damals ein hohes Informationsinteresse der Öffentlichkeit bedient habe, dieses Informationsinteresse im Laufe der Jahre aber deutlich abgeflacht ist und weiterhin diese sensiblen Daten veröffentlicht wurden, beispielsweise über eine sexuelle Orientierung oder tatsächlich über ein Sexualstrafdelikt, was weiß ich was, dann kann es durchaus im Einzelfall so weit kommen, dass das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen und ein neu eingeführtes Recht auf Vergessenwerden, das die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, dass das durchaus mal überwiegen kann gegenüber dem Interesse des Medienunternehmens, so eine olle Kamelle noch weiterhin online für die ganze Welt zu veröffentlichen.
Also grundsätzlich ändert sich nichts, aber man muss auch in Einzelfällen dann abwägen.
Immer, immer, immer. Absolut.
Ha, Herr Peller.
Recht auf vergessen werden, finde ich schön. Müssen jetzt eigentlich diese ganzen Datenhändler, die Post und so, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, auch im Vergleich zum Facebook-Cambridge Analytica-Skandal, müssen die eigentlich ihre ganzen Geschäftsmodelle jetzt vergessen? Können die überhaupt gar nichts mehr verdienen mit Daten?
Kommt
drauf an, wo sie sie herhaben. Und ich weiß heute noch nicht, sie müssten es eigentlich heute auch schon alles einhalten. Man weiß immer nicht so ganz genau, was da für Daten sind. Ne? Denn nur wirklich anonyme Daten, die fallen nicht unter das Datenschutzrecht. Aber ein Datum anonym zu bekommen, ist faktisch schier unmöglich und damit tatsächlich auch sehr, sehr zweifelhaft, was Datenhändler treibt.
Ich finde auch interessant, wie in den USA das ganze Datenschutzvorgehen aus Europa diskutiert wird, dass einige Konzerne, dass selbst Mark Zuckerberg das ja sogar auch als Vorbild mit bezeichnet hat. Inwieweit kann denn das und US-Unternehmen dann auch dann tatsächlich gefährlich werden? Also wenn jetzt irgendwie ein US-Unternehmen Online-Shop-Kunden in Deutschland hat, müssen die sich dann auch dran halten?
Ja, tatsächlich. Es gilt nämlich mit der Datenschutzgrundverordnung ein sogenanntes Marktortprinzip. Das heißt, wende ich mich an deutsche Betroffene, von denen ich Daten haben will, dann muss ich deutsches Datenschutzrecht beachten. Das heißt, ich muss das europäische und das nationale nach dem neuen Bundesdatenschutzgesetz beachten. Habe ich gleichzeitig auch noch Franzosen mit dabei, muss ich Datenschutzgrundverordnung und französisches Datenschutzrecht beachten. Also, und das gilt absolut. Das heißt also, die amerikanischen Unternehmen werden sich sehr stark umschauen und die werden mit Sicherheit unter dem Fokus der Datenschutzbehörden stehen und genau beäugt werden.
Philipp Lückhausen, herzlichen Dank für den Besuch und für den Einblick.
Sehr gerne, vielen Dank.
Herr Peller, jetzt haben wir auch ein bisschen aufgeschlaut, oder?
Ja, und ich möchte einmal lernen, in meinem Leben so juristisch reden zu können.
Geil, aber ne? Das machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt auch gleich beim Nachsitzen. Das war was mit Medien für heute. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder am Donnerstag Abend ab 20 Uhr, dann sind Herr Pähler und ich wieder für euch am Start. Mein Name ist Daniel Fiene und was wir nächste Woche machen, können wir euch noch nicht sagen. Das ist noch vom Datenschutz geschützt. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.